Die Energiewende ist nicht nur ein technisches und wirtschaftliches Großprojekt, sondern auch ein kommunikativer Kraftakt. Fachmedien wie Energate spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie informieren, analysieren, ordnen ein und begleiten so den Wandel der Wirtschaft. Doch auch die Medienwelt selbst befindet sich im Umbruch. Wie gelingt es Fachmedien, den Transformationsprozess der Energiebranche kritisch und konstruktiv zu begleiten? Wie reagieren sie auf sich stetig wandelndes Nutzerverhalten? Und wie ermöglichen sie in einer zunehmend digitaleren Welt den Austausch zwischen den Akteuren in der Energiewelt? In dieser Sonderfolge von Irgendwas mit Energie spricht Medienunternehmer Andreas Gebhardt mit Martin Schrah und Christian Seelos von Energate über die Rolle von Fachmedien als Wegweiser und Plattform für den Austausch in einer Branche, die sich neu erfindet.
Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge live von der eWorld 2025 hier aus der Messe Essen. Ja, und Sie haben sich nicht verhört, eine neue Stimme mit an Bord. Mein Name ist Andreas Gebhardt, ich bin Medienunternehmer und Moderator und darf Sie hier heute durch diese Sonderfolge ein wenig begleiten. Mir gegenüber sitzt natürlich ein bekanntes Gesicht bzw. eine bekannte Stimme, das ist der Christian Seelos und auch der Martin Schrah, der Kollege. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz selber vor, was sind eure Aufgaben bei Energate? Christian, fangen wir mit dir an. Dich kennen ja schon einige, aber wir haben jetzt draußen hier auch Zuhörer und der Podcast wird auch live gestreamt. Deswegen haben wir gesagt, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde.
Ja, vielen Dank, Andreas, dass wir heute in unserem eigenen Podcast bei dir zu Gast sein dürfen. Für mich eine spannende Rolle. Normalerweise bin ich der Host unseres Podcasts Irgendwas mit Energie, in dem wir einmal die Woche die Energie-Highlights der vergangenen Tage zusammenfassen, viel auf die Energiepolitik gucken. Heute sind wir eigentlich mal in einer anderen Rolle zu Gast. Ist spannend. Ich bin Chefredakteur bei Energate, das jetzt mittlerweile seit rund 9 Jahren. Ich bin aber bei Energate schon einige Jahre länger. Ich bin als Student schon mal bei Energate angefangen und begleite im Prinzip für Energate schon seit fast 20 Jahren oder über 20 Jahren die Entwicklung im Energiemarkt. Unheimlich spannender Sektor, da können wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Hallo Andreas, mein Name ist Martin Schrah von Energate. Schön, dass ich dabei sein darf. Für mich tatsächlich heute Premiere im Energate-Podcast. Normalerweise arbeite ich hinter den Kulissen bei Energate, das heißt, ich bin Leiter Strategie und Produkte bei Energate. Ich bin Produktmanager und Produktentwickler, das heißt, ich kümmere mich um die Frage, welche Medien bieten wir an, wie können wir unsere bestehenden Medien verbessern und neue Produkte entwickeln. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier gespannt, worüber wir sprechen. Ich bin seit mittlerweile 14 Jahren bei Energate, also auch schon Urgestein. Habe ursprünglich in der Redaktion angefangen, bin über den Vertrieb dann zum Produktmanagement gekommen und ja, bin gespannt, wie wir das Thema heute aufrollen.
Wir sind nicht nur auf der Messe hier, auf der eWorld 2025 live. Wir haben uns auch ein spezielles Thema mitgebracht. Und zwar lautet unser Thema ja heute, welche Rolle spielen Fachmedien bei der Energiewende? Und ich würde ganz gerne vorab ein bisschen in der Vorstellungsrunde bleiben und mit euch mal eben so nochmal über Energate sprechen. Wer ist denn so eure Zielgruppe?
Energiezielgruppe oder unsere Zielgruppe von Energate ist eigentlich relativ klar. Alle Menschen, die sich beruflich mit dem Thema Energie beschäftigen. Da war anfangs in den ersten Jahren sicherlich der Fokus sehr klar auf Energieversorgungsunternehmen. Das hat sich aber in den vergangenen Jahren deutlich verbreitert, weil sich auch das Thema Energie in immer mehr Sektoren hineingetragen hat. Klar, logischerweise in den Wärmesektor, in den Verkehrssektor. Heute gucken wir aber auch auf Industrie. Und da sprechen wir alle Menschen an, die Informationen brauchen, die sich über ihre Themen, die sie tagtäglich beschäftigen, auch austauschen wollen. Und das ist insgesamt eine deutlich breitere Zielgruppe geworden. Das sind nicht nur Unternehmen, das sind Beratungshäuser, Anwaltskanzleien, aber auch die Politik in Berlin. Ich persönlich bin seit vielen Jahren in Politik in Berlin angesiedelt, beobachte von dort aus auch ganz stark die Energiepolitik. Und das ist auch eine Zielgruppe, eine Leserschaft und natürlich auch sind wichtige Ansprechpartner für uns.
Und vielleicht, um das zu ergänzen, wir sind ausschließlich ein B2B-Medium. Also wir richten uns an Fach- und Führungskräfte, an die Entscheider in der Energiewirtschaft. nicht an die Techniker und auch nicht an das Publikum, das sich sonst für Energie möglicherweise interessiert, also auch nicht an Verbraucher.
Das ist für mich vielleicht nochmal so, dann würde ich gerne nochmal nachhaken, weil was ist denn so der Unterschied zwischen dem Fachmedium und dem klassischen Verlag oder dem klassischen Medium, gerade jetzt auch im Bereich der Energiewende?
Ja, wir müssen eine deutlich größere Tiefe abbilden. Die Themen im Energiesektor sind unheimlich komplex. Sie sind auch nach meinem Eindruck immer komplexer geworden in den letzten Jahren, weil auch immer mehr Bereiche angesprochen werden. Wir reden heute nicht mehr nur über Themen bei Erzeugung, Vertrieb, Handel, sondern es kommen viele neue Dimensionen rein. Allein das Stichwort Digitalisierung bringt eben ganz viel mit sich. Wir reden nicht mehr nur über eine Stromwende. Wenn man ehrlich ist, war anfangs die Energiewende nur eine Stromwende. Heute reden wir über eine Wärmewende, über eine Verkehrswende, eigentlich ja sogar weiter noch über eine Industriewende. Und wenn man das Thema Klimaschutz noch weiterdenkt, dann kommt eigentlich sogar auch noch eine Agrarwende und weitere Sektoren dazu. Also man braucht sehr spezialisierte Informationen. Wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis über meine Arbeit rede und die auch fragen, was macht ihr da so, habe ich oft den Eindruck, die schalten da relativ schnell ab, weil es auch natürlich einfach ein Stück nerdig ist, was wir machen.
Dazu gehört ja auch, also wir machen keine unterhaltenden Inhalte oder versuchen auch nicht, etwas bunter darzustellen, sondern tatsächlich ist unser Anspruch, wir müssen nutzwertigen Content bieten. Also das heißt, das, was man von uns liest, soll einem bei der täglichen Arbeit auch voranbringen.
Der Podcast, den wir ja generell veröffentlichen, freitags, mittags, der ist ja auch ein Informationspodcast. Das heißt, ihr seid gar nicht so entertainmentmäßig unterwegs, sondern versucht euch wirklich auf Themen zu konzentrieren und auch einen Mehrwert zu schaffen, dass sich die Unternehmen und eure Abonnenten da halt Informationen ziehen, die auch für die Woche oder für den Zeitraum relevant sind?
Absolut. Ich glaube einfach, die Vielfalt an Informationen, man kann eigentlich fast schon sagen, eine Wucht an Informationen, an Wissensbedarf, der auf die Branche eigentlich einprasselt, der ist enorm. Das erleben wir auch selbst in der Redaktion. Das kann man auch an unserer Redaktion oder am gesamten Energieunternehmen eigentlich ablesen, dass wir natürlich auch personell deutlich gewachsen sind, dass sich die Redaktion auch immer weiter diversifiziert hat, spezialisiert hat, dass wir einzelne Teams haben, die sich um spezielle Themen kümmern, um einfach diese Vielfalt abzubilden. Man kann auch sagen, wir orchestrieren natürlich einerseits die Informationen, aber es geht natürlich auch über Informationen hinaus. Es geht heute nicht mehr nur darum, den Menschen das abzubilden, was passiert, sondern es gehört natürlich auch viel Analyse, viel Hintergrund und auch Kommunikation und Austausch dazu.
Ihr seid ja nicht aus einem klassischen Verlag entstanden, sondern, glaube ich, so wie ich weiß, aus einer Unternehmensberatung. Hat das Auswirkungen, beziehungsweise ist das Besondere an Energate für die Kunden hinterher, dass man nochmal eine ganz andere Basis hat und ein ganz anderes Angebot schnüren kann als ein klassischer Verlag?
Das mag sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben. Also natürlich, glaube ich, auch als klassischer Fachverlag ist man bestrebt, möglichst nutzwertigen Journalismus anzubieten und seinen Kunden hochwertigen Content anzubieten. Also das ist unbestritten. Vielleicht ist aber so eine gewisse pragmatische Arbeitsweise daraus entstanden, die Energate bis heute prägt. Im Prinzip versuchen wir auch in der Kultur, so eine Start-up-Kultur weiter zu behalten.
Ich glaube, man kann schon sagen, gerade in den Anfangsjahren hat das sicherlich geholfen, auch Menschen im Hintergrund zu haben, die auch nochmal eine spezielle Expertise mitbringen. Die ist natürlich anders als das, was wir vielleicht im journalistischen Bereich brauchen. Aber um diese komplexen Themen in der Energiebranche, in den verschiedenen Energiesektoren abbilden zu können, ist das natürlich auch immer wieder wichtig, dass wir Ansprechpartner mit großem Know-how haben, dass wir uns natürlich auch selber einfach aufschlauen, weil das ist schon auch für Journalistinnen und Journalisten eine große Herausforderung, ständig diese Themen möglichst tief mit Know-how auch begleiten zu können. Da hat das sicherlich geholfen, aber muss man auch sagen, davon haben wir uns eigentlich lange entfernt, weil Energate hat sich auch verselbstständigt an sich als damals noch als Teil einer Unternehmensgruppe, die eben mit Schwestergesellschaften auch viel Unternehmensberatung gemacht hat. Seit 2,5 Jahren gehören wir aber zu einem großen Verlagshaus, zu einer Mediengruppe, der DFV-Mediengruppe aus Frankfurt, wo wir im Verbund mehrerer Fachverlage und journalistischer Medien sind.
Ihr habt ja eben gesagt, ihr seid schon ein bisschen was Besonderes, beziehungsweise wir hatten im Vorgespräch mal darüber gesprochen. Ich glaube mittlerweile 21 Redakteurinnen und Redakteure, die, korrigiert mich bitte, wenn die Zahlen nicht stimmen, die bei euch in den Redaktionen sitzen und das mittlerweile auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Was sind sonst noch die besonderen USPs, wo ihr euch im Grunde genommen den Neuerungen stellt und versucht, da der Energiewende auch gerecht zu werden beziehungsweise dementsprechend was zu liefern?
Vielleicht, klar, wir sind natürlich nicht das einzige Fachmedium für den Energiebereich. Das muss man, glaube ich, auch klar sagen. Es gibt eben auch andere Medien, die den Sektor bedienen. Die Besonderheit bei uns ist sicherlich einerseits, dass wir in allen deutschsprachigen Ländern unterwegs sind, dass wir mittlerweile Fachredaktionen auch in der Schweiz und in Österreich aufgebaut haben, dass wir länderübergreifend berichten und dass wir auch sehr breit alle Sektoren im Energiebereich abdecken. Das heißt, wir haben auch ein sehr umfängliches Medien- und Informationsangebot, das sehr, sehr viele unterschiedliche Themen auch anspricht, und da sind wir unheimlich breit aufgestellt.
Vielleicht kann man noch ergänzen, dass Energate tatsächlich so eine gewisse Besonderheit hat. Ich glaube, wir waren von Anfang an im Prinzip ein digitales Fach, ein digitaler Verlag. Das heißt, wir haben unsere täglichen Nachrichten oder auch wöchentlichen Nachrichten nie eigentlich in gedruckter Form vertrieben, sondern waren von Anfang an digital unterwegs. Und das spart uns natürlich diesen Transformationsprozess, den viele andere Medien derzeit haben, und setzt uns in die Lage, jetzt auf einer digitalen Basis auch aufbauen zu können und daraus Produkte weiterentwickeln zu können.
Du nimmst jetzt gerade mir schon so ein bisschen die nächste Frage vorweg. Es geht um die Digitalisierung natürlich auch, wenn man überlegt, was muss man tun, um sich da langfristig aufstellen zu können. Gibt es noch irgendwelche Rückwege, die ihr so ein bisschen einhaltet für die ältere Generation an Abonnenten und Kunden? Ich sag jetzt mal so Hashtag Faxgerät. Nehmt ihr da besonders drauf Rücksicht oder gibt es da halt irgendwelche Angebote, dass jemand auch jetzt, der nicht unbedingt jeden Tag ein Newsletter bekommen möchte, trotzdem bedient werden kann?
Also Fax haben wir nicht, werden wir auch nicht anbieten, und Nachrichten zu drucken wird jetzt auch bei uns nicht mehr passieren. Aber was wir natürlich sehen ist, dass es wichtig ist, und das gilt für uns gleichermaßen wie für alle anderen Fachmedien, dass man diese Informationen auf verschiedenen Kanälen anbieten muss, um verschiedene Nutzungsgewohnheiten auch befriedigen zu können. Also das heißt, der Newsletter, den du angesprochen hast, der spielt schon eine wesentliche Rolle. Das ist ein Push-Dienst. Das ist tatsächlich das mit Abstand beliebteste Medium oder beliebteste Kanal. Der ist ihm eminent wichtig. Bei uns vielleicht auch noch mit der kleinen Besonderheit, dass wir einen Newsletter mit Volltexten raussenden. Also der dient jetzt nicht als Marketing-Teaser-Newsletter, sondern dieser Newsletter enthält in der HTML-Version tatsächlich den eigentlichen Kern und das eigentliche Produkt. Wir halten aber immer noch für bestimmte andere Nutzungsgewohnheiten eine PDF-Version unseres Newsletters vor, die wiederum darauf konzipiert ist, wenn ich morgens ins Büro komme oder das Vorzimmer, gerne diese Nachrichten für den Chef oder die Chefin ausdrucken möchte, dann kann das mit diesem PDF-Newsletter geschehen. Also insofern decken wir vielleicht auch noch die Gewohnheiten derjenigen ab, die vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei sind.
Bleiben wir im Bereich der Digitalisierung. Was ihr da so gerade bisher erzählt habt, bedeutet ja auch viel Daten, die da aufkommen. Habt ihr da bestimmte Tricks, beziehungsweise wie geht man mit Datenhandling heutzutage um, wenn man sich dem ganzen Thema stellen möchte? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
Hat jetzt zwei Aspekte. Also zum einen natürlich das Thema Marktdaten, das wir als Produkt anbieten unseren Kunden, und da sprichst du auch was Wichtiges an, weil ich denke, als Fachverlag in der Energiewirtschaft ist es auch ungemein wichtig, neben Nachrichten und Meldungen auch tatsächlich Marktdaten anzubieten, mit denen sich die Leserinnen und Leser auch ein eigenes Bild machen können. Und klar, das ist in unseren Märkten in Phasen, wo es riesige Verschiebungen gibt, auch sehr, sehr wichtig, um auch den Markt wirklich verstehen zu können. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch für jeden Fachverlag, wahrscheinlich auch in jeder Branche wichtig, nicht nur Nachrichten, sondern auch Marktdaten anzubieten und die in einer Form, mit denen der Leser auch arbeiten kann. Das heißt, man muss sie in der Datenbank verfügbar machen, mit Recherchemöglichkeiten, mit Möglichkeiten, sich Zeit rein zusammenstellen, runterladen zu können. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, wir haben natürlich auch viele Daten, die wir täglich erheben von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Das heißt, wie werden unsere Medien genutzt und wie können wir diese Daten nutzen, um unsere Produkte auch zu verbessern? Und da sind wir auch wieder beim Thema Digitalisierung. Also ohne Daten geht's natürlich auch für uns nicht. Und da versuchen wir auch, diese Daten zu nutzen, um die Produkte dahingehend anzupassen, dass unsere Leser dann bestmögliches Erlebnis auch haben.
Also wollt ihr euch im Grunde genommen, also ihr konzentriert euch dann auch auf eure Leserinnen und Leser, das finde ich gut. Was ist denn, gibt es spezielle Techniken beziehungsweise messt oder trackt ihr eure Abonnenten? Handelt ihr nach Zahlen? Ist das wichtig heutzutage, um sich dem Ganzen halt auch ein bisschen abzustimmen?
Ja, aber, also natürlich machen wir das, natürlich tracken wir und messen auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Inhalte, welche Nachrichten sind jetzt besonders relevant. Aber ich glaube, Chris, das kannst du natürlich aus redaktioneller Perspektive auch noch besser einordnen. Wir handeln jetzt natürlich nicht ausschließlich danach, sondern das ist, glaube ich, die andere Seite der Medaille. Wir vertrauen da auch auf der redaktionellen Einschätzung und diese Kompetenz auch in der Redaktion, ein Gefühl dafür zu haben, was ist jetzt besonders wichtig, was ist jetzt nach vorne und was wird jetzt vielleicht nicht nur aus irgendwelchen Gründen auch besonders viel geklickt. Diese Kombination, die ist, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis.
Das ist ja vielleicht auch nochmal die besondere Situation eines Fachmediums. Bei uns steht natürlich nicht irgendwie Clickbaiting im Vordergrund. Das könnten wir natürlich. Wir sehen auch bestimmte Meldungen, die eine Verbraucherrelevanz haben. Gerade wenn es um Stromvertriebsgesellschaften geht, da haben wir auch in den letzten Jahren die ein oder andere Insolvenz und auch Turbulenzen gesehen und erlebt. Da sehen wir, dass da auch bei den Klicks die Zahlen schnell in die Höhe schießen. Wir können daraus aber auch analysieren, dass das nicht eigentlich unsere Kernzielgruppe ist, die dann auf solche Meldungen anspringt. Und da gehört, glaube ich, schon auch einfach die Erfahrung einer großen Redaktion, auch mit vielen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen dazu, die sehr gut einschätzen können, was sind eigentlich die relevanten Themen der Branche. Das sind unterschiedliche Themen. Wir sehen natürlich, dass alle energiepolitischen Weichenstellungen für die Branche unheimlich wichtig sind. Aber wir sind auch ein bisschen Schaufenster, gerade bei so einer Messe wie hier bei der E-World, wo sich viele Menschen begegnen. Wir sehen auch, es gibt immer ein großes Interesse daran, wer wechselt eigentlich gerade wohin, wer übernimmt wo einen neuen Posten. Das sind kleine News, die sind sonst auch nirgends zu finden. Das greift natürlich keine Tageszeitung auf. Und das sind auch trotzdem auch Themen, die unsere Leserschaft bewegen.
Man spricht ja von einem Wandel auch, ne? Und da möchte ich da jetzt nochmal ein bisschen vertiefen. Was bedeutet denn halt wandelndes Nutzerverhalten? Was nehmt ihr da auf in eurer täglichen Arbeit? Wo ist da der Wandel bei euch zu erkennen?
Ich würde, wenn du das Thema Wandel ansprichst, vielleicht auch einfach, weil wir hier gerade bei dieser Messe sitzen, vielleicht nochmal den Wandel der Branche auch ganz kurz nochmal aufgreifen, weil das war ja auch der Ursprungspunkt von Energate, dass wir in einer Phase, in der der Energiesektor komplett umgekrempelt worden ist, dann auch gestartet sind. Also es gibt Energate seit dem Jahr 2001, hat auch hier bei der E-World damals reüssiert. Und das war eine Phase, da wurden die Energiemärkte liberalisiert. Es wurden ganz viele neue Regularien eingeführt. Es war ein Markt, der in unheimlicher Bewegung war. Es gab neue eigentumsrechtliche Verpflichtungen für die Unternehmen. Das, was vorher ein Unternehmen war, das Erzeugung, Vertrieb, Handel, alles in einem angeboten hat, musste teilweise aufgespaltet werden. Es war also ein Sektor in einem unheimlichen Wandel. Und auch gerade in Vorbereitung auf den Podcast heute, normalerweise bin ich der Host, da weiß ich, welche Fragen ich stelle, da habe ich alles im Griff. Heute weiß ich natürlich nicht, welche Fragen auf mich zukommen, habe ich da auch nochmal ein Stück zurückgeblickt und bin aber eigentlich auch zur Erkenntnis gekommen, dieser Energiesektor, der war nicht nur in den Anfangsjahren im Wandel, sondern der ist inhaltlich von den Themen, die uns beschäftigen, auch stetig in einem immensen Wandel. Also anfangs diese Themen, die relativ speziell waren, Unbundling, Anreizregulierung und so weiter, Themen, die den Menschen hier auf der Messe was sagen, aber Menschen außerhalb dieser Messe wahrscheinlich irgendwie weniger. Die haben die Branche unheimlich bewegt, aber dann sind auch andere Themen dazugekommen, der Klimawandel mit dem Kyoto-Protokoll, mit dem Pariser Klimaabkommen, die Energiekrise in den letzten Jahren. Also es geht eigentlich immer turbulent zu und das heißt einerseits thematisch erleben wir einen stetigen Wandel und wir gehen auch davon aus, dass der weitergehen wird, aber natürlich hat sich in dieser Zeit, in der wir sind, auch die Mediennutzung gewandelt. Ja, wir sind digital gestartet, vielleicht auch ein bisschen früher als andere. Wir hatten auch Glück, dass unser damaliger Eigentümer da einen langen Atem hatte, uns auch die Zeit gegeben hat, uns zu entwickeln. Aber natürlich haben sich Mediennutzungsgewohnheiten in den letzten Jahren auch einfach massiv geändert.
Ja, vielleicht zu diesen Mediennutzungsgewohnheiten, also dass das Print einen schweren Stand hat. Ich glaube, das muss man hier niemandem mehr erklären. Aber auch im Digitalen verändert sich natürlich auch einiges. Ne? Also wir sehen gerade jetzt so einen Boom dieser sogenannten Professional Briefings, hat auch jeder mal gehört. Da gibt es das Thema Newsletter, was wir eigentlich schon von Anfang an machen. Das machen jetzt auch viele andere und da gibt es einen intensiven Wettbewerb um diese morgendlich erscheinenden Briefings, Newsletter, die Entscheider noch zu ihrem Morgenkaffee dann informieren sollen, was sie über den Tag wissen sollen. Das ist so ein Trend, der im Moment aufkommt. Ansonsten, klar, sehen wir, glaube ich, auch das, was auch außerhalb der Fachmedienwelt passiert. Video, Audio wird immer wichtiger. Podcasts machen auch andere und wir ja auch schon seit ein paar Jahren ganz, ganz erfolgreich. Und es gibt aber natürlich auch nochmal ein paar in andere Richtungen gehende Neuerungen. Also das Thema Personalisierung wird eine zunehmende Rolle spielen. Auch eine Sache, mit der wir uns intensiv beschäftigen im Rahmen der Digitalisierung. Das Thema Audio-Video hatte ich gesagt. Und wir werden natürlich immer mehr auch unterschiedliche Kanäle nutzen, um unsere Informationen auch zu den Lesern zu transportieren.
Also Personalisierung bedeutet jetzt nicht, dass da oben sehr geehrter Herr Müllermann drin steht, sondern dass ihr tatsächlich auch Informationen ausspielen könnt, die dann halt den Nutzer oder den Abonnenten gezielter treffen, sage ich mal, als wenn man das im Grunde genommen streut. Das habe ich so richtig verstanden.
Also das Hauptargument, das kennt ja jeder, gegen ein Abonnement, insbesondere von einem Fachmedium, ist ja, die Infoflut, die tägliche, die über einen hereinbricht. Ich kriege schon so viele Informationen, da brauche ich nicht noch ein teures Medium, was mir noch weitere Informationen zukommen lässt. Wir denken, die Argumentation ist eigentlich umgekehrt. Um in dieser Infoflut entfliehen zu können, braucht man natürlich was einen täglich verlässlich mit den Informationen zielgerichtet versorgt, die für einen selber relevant ist. Wir sehen aber selber, dass dieses Thema, was ist jetzt für wen relevant, nicht einfach zu beantworten ist, weil wir natürlich auch eine durchaus breite Zielgruppe haben und ein sehr breites Themenspektrum. Was da helfen kann, ist tatsächlich eine Personalisierung in dem Sinne, dass wir mit Methoden aus dem digitalen Baukasten beispielsweise Newsletter oder Webseiten erstellen, wo jeder die für ihn relevanten Informationen abrufen kann.
Ich würde auch noch mal einen Aspekt beim Wandel ergänzen wollen. Wir haben uns früher selbst als Informationsdienstleister bezeichnet, aber ich glaube, die Anforderung eines Fachmediums geht heute über die Rolle des Informierens weit hinaus. Also wir sehen uns selbst auch in der Verantwortung, in der Rolle, eine Kommunikationsplattform zu sein. Das können wir einerseits in unseren vorhandenen Medien abbilden, durch eine Vielzahl an Interviews, die wir regelmäßig führen, durch Gastbeiträge und Kommentare, dass wir der Branche auch eine Stimme geben. Aber es geht mittlerweile bei uns auch deutlich darüber hinaus, dass wir auch der Branche die Möglichkeit bieten, über uns ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle von Fachmedien, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und wahrscheinlich auch noch weiter zunimmt.
Auf dieses Angebot kommen wir dann nachher nochmal zu sprechen, weil da passiert ja gerade ganz viel auch bei euch. Ich würde ganz gerne nochmal, das Nutzerverhalten ändert sich ja nicht nur, sondern auch das Alter ändert sich. Gibt es irgendwelche speziellen Dinge, die man da bei der Energiewende auch berücksichtigen muss, was das Alter angeht der Zielgruppe? Muss man sich da halt auch in einer bestimmten Form verändern?
Ja, also natürlich gibt es auch unterschiedliche inhaltliche Profile, wie ich Informationen aufbereite in den unterschiedlichen Kanälen. Also wir sind bei Instagram beispielsweise, da bereiten wir natürlich Informationen anders auf, als wir es in unseren Newslettern oder auch auf anderen Social-Media-Kanälen machen. Auch da denken wir schon, dass es auch wichtig ist, auch hier eine junge Zielgruppe zu erreichen, möglicherweise auch eine Zielgruppe, die noch gar nicht in der Position oder in der Lage ist, diese Dienste auch zu abonnieren, wo wir trotzdem sagen, also unsere Vision ist es auch, dass wir alle, die sich für das Thema Energie professionell interessieren, auch mit unseren Informationen in Kontakt kommen. Und dafür muss ich natürlich Informationen kanalspezifisch aufbereiten. Und das beinhaltet natürlich eben auch, dass das Alter der Nutzer da sehr stark variiert. Bei Instagram ist es eher jung, bei LinkedIn ist es vielleicht sind da noch mal ein paar Jährchen im Durchschnitt mehr drauf, und bei unseren Medienprodukten selber, die bildet wahrscheinlich relativ präzise das ab, was auch demografisch in der Energiewirtschaft aktuell los ist.
Lasst uns drei doch mal auch über einen ganz wichtigen Punkt sprechen, der jetzt im Wandel immer wieder auch aufploppt, das Thema KI, künstliche Intelligenz. Ich als Medienunternehmer betrachte das immer mit einem guten und mit einem schlechten Auge, wo ich sage, was passiert da genau? Würden wir dem Ganzen halt die Kontrolle beibehalten können oder nicht? Wie ist es bei euch, bei den Fachmedien? Spielt KI da eine sehr große Rolle, und habt ihr eventuell auch Angst, dass da vielleicht Arbeitsplätze durch wegfallen könnten, beziehungsweise sich so stark verändern?
Es ist schwierig heute zu beantworten, weil wir beim Thema KI natürlich eben auch einen unheimlichen Wandel, ein wahnsinniges Tempo sehen. Also vor 2 Jahren hätte man hier auf der Messe wahrscheinlich noch nicht großartig über dieses Thema gesprochen. Heute spielt es, glaube ich, schon eine sehr zentrale Rolle, auch wenn es jetzt im Kanzlerkandidaten-Duell, das gerade im Fernsehen gelaufen ist, gar keine Rolle gespielt hat. Aber das ist, glaube ich, ein anderer Punkt. Für uns spielt es natürlich eine Rolle. Als Medium sind wir natürlich klar mit der Frage befasst, welche Risiken bringt KI mit sich, aber auch welche Chancen. Und ich würde ganz gern erstmal auf die Chancen gucken. Zu gucken, was bedeutet das für uns als Fachmedium, wie können wir KI clever nutzen, um auch unser Angebot zu verbessern. Da ist in meiner Rolle als Chefredakteur, guckt man natürlich auf die Inhalte, auf die Aufbereitung, auf Themen wie Recherche. Da gibt es tatsächlich einfach große Chancen, da können wir KI nutzen. Es ist teilweise auch einfach ein Alltagshelfer. Das heißt, bei der Vorbereitung von Interviews kann man mit Hilfe von KI unterschiedliche Aspekte beleuchten lassen oder sich selber beleuchten. Für mich ist es manchmal auch ein Stück weit wie so ein Sparringspartner, als ob mir jemand gegenüber sitzt, auch in der Redaktion, um mich auch einfach ein bisschen auszutauschen. Mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit echten Menschen. Manchmal sitzt man im Homeoffice, dann sitzen die einem nicht direkt gegenüber. Es ist also unheimlich hilfreich. Wir nutzen KI darüber hinaus natürlich auch zur Datenanalyse, aber wir übersetzen unsere Inhalte auch noch in andere Sprachen, also den Energate Messenger, den täglichen Newsletter gibt es in englischer Sprache, aber ich hatte ja eingangs gesagt, wir sind auch in der Schweiz aktiv. Die Schweiz ist mehrsprachig, wir haben also auch das dortige Angebot in französischer Sprache, und da hilft uns KI bei der Übersetzung enorm. Und das sind so, glaube ich, die Alltagshelfer. Natürlich stellt man sich als Journalist auch die Frage, wie weit ist KI heute schon in der Lage, auch eigenständig Texte zu produzieren? Ja, das ist der Fall, aber noch nicht in der Tiefe, in der Qualität, in der wir das benötigen. Wird das deshalb immer so sein? Da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen, wenn man das Entwicklungstempo sieht. Das ist schon enorm. Aber es gibt uns als Redaktion natürlich einfach Freiräume, uns auf das zu fokussieren, was wir als Fachjournalisten halt auch wirklich mit einbringen können. Und das ist eben tatsächlich der Fachdialog, die Kommunikation, der Austausch, das Aufspüren der Themen, die gerade Relevanz haben, die die Unternehmen beschäftigen. Und da, glaube ich, da sind wir als Mensch bisher noch im Vorteil.
Da höre ich aber dann aus dieser Zusammenstellung schon raus, dass ihr das nicht mehr experimentell nutzt, sondern schon voll und ganz das umsetzt oder viele Bereiche von euch dann mit KI-Unterstützung schon umgesetzt werden können, oder?
Ja, was wir bisher noch nicht machen, ist tatsächlich reine KI-Texte zu veröffentlichen. Das gibt's ja schon in einigen Medien. Das sind aber vielleicht auch einfach, wenn man eine geschlossene Textbasis hat, also man auf Basis einer Pressemitteilung oder eines klar skizzierten Themas, lässt sich das zwar heute schon erstellen, das machen wir nicht, weil wir schon auch sagen, wir müssen eine gewisse Qualität und Expertise auch mit einbringen. Ich sehe KI aber eigentlich auch ein bisschen wie ein Tool wie Google. Ja, also wer ein Thema recherchiert, bedient sich üblicherweise auch irgendwann zwischendurch mal Google. Und das Gleiche lässt sich eben auch mit ChatGPT machen, mit anderen, teilweise mit besseren Ergebnissen, mit Ergebnissen, die man sicherlich auch genauer nachprüfen muss. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber ich glaube, KI ein Stück weit hat in den Arbeitsalltag in Redaktionen auf jeden Fall Einzug erhalten.
Ja, vielleicht, Chris, du hast gerade gesagt, lass uns auf die Chancen gucken und nicht auf die Risiken. Wir können natürlich auch mal auf die Risiken gucken, vielleicht auch überlegen, was sind Risiken auch für das Geschäftsmodell von Fachverlagen. Und dann könnte man natürlich sagen, gut, KI könnte die Geschäftsmodelle der Fachverlage gefährden, indem jemand diese KI nutzt, um Aggregatoren, News-Aggregatoren zu bauen, die KI-gestützt Texte identifizieren, die sich irgendwo finden lassen und die aufbereitet und die auch in den Newsletter packt und versendet. Im Prinzip unser Geschäftsmodell. Aber wenn man da tiefer reinguckt, dann sieht man natürlich auch schnell, wo tatsächlich dann der eigentliche Fokus des menschlichen Arbeitens und des Redakteurs, der Redakteurin dann liegt und vielleicht auch, wo die Anforderungen an uns für die Zukunft, an uns meine ich jetzt alle im Fachverlag arbeitenden Leute, dann tatsächlich aussieht, nämlich, dass man das macht, was KI nicht leisten kann, dass man hingeht auf Veranstaltungen, dass man Interviews führt, dass man Hintergrundgespräche führt, dass man sich vernetzt und vielleicht eine Information bekommt, die noch nicht richtig hart ist und die aber nochmal verifiziert. All das sind ja Themen, die eine KI nicht kann. Auch Relevanz zu bewerten und, was glaube ich bei uns ja eben auch enorm wichtig ist, Thema Infoflut, das Kuratieren. Also selber zu bewerten und zu sagen, gut, diese Information ist für unsere Zielgruppe jetzt relevant und wichtig und die kommt auch noch mit rein in den Newsletter und diese Information ist vielleicht nicht so relevant und die lassen wir auch draußen, weil derjenige, der diese Informationen, diese Medien nutzt, der will eben auch das Gefühl haben, dass das, was ich jetzt hier gelesen habe, das ist jetzt für mich relevant und da ist jetzt nichts Wesentliches vergessen worden und da ist also auch nicht viel zu viel drin. Und das ist, glaube ich, die Kunst, die KI im Moment auf absehbare Zeit auch nicht in der Qualität leisten wird.
Mhm. Und wir kommen eigentlich in den Bereich, wo man auch sagt, da haben Journalistinnen und Journalisten ja auch richtig Spaß dran. Es ist nicht das Handeln einer Masse an Informationen, sondern es ist wirklich dahin zu gehen, ins Gespräch zu gehen, in die Kommunikation, in den Austausch mit den Menschen, die Themen aufzuspüren, gegebenenfalls auch eben Zeit dafür zu gewinnen, genau das zu machen. Und deshalb sehe ich durchaus bei aller Gefahr KI als Chance, auch als Journalist sich auf die Stärken konzentrieren zu können und auch einfach das machen zu können, was echt richtig Spaß macht bei der Arbeit.
Unser Thema ist ja heute, welche Rolle spielen Fachmedien bei der Energiewende? Du hattest gerade eben schon mal das Kanzlerduell angesprochen von letztem Wochenende. Welchen Einfluss hat Energate denn gerade auf die amtierende Politik?
Auf die amtierende Politik, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wir tatsächlich auch gerade in einer Phase sind, bei denen viele, die sich mit dem Thema Energie professionell beschäftigen, auch fragen, wo geht's denn künftig hin? Ich habe aber eingangs gesagt, wir werden natürlich auch viel gelesen in der Politik. Das sehen wir im Bundestag, in den Ministerien, in zugehörigen Behörden. Und dadurch, dass wir natürlich auch ein Sprachrohr für die Branche oder die verschiedenen Energiebranchen sind. Wir reden oftmals eben von der Energiebranche, aber diese Branche ist so vielfältig und die Positionen und Meinungen sind auch so vielfältig, aber wir sind tatsächlich eben ein Sprachrohr, um genau diesen Chor an Positionen, an Meinungen, an Stimmen auch abzubilden, den wir letztendlich über unsere Medien eben auch in die Politik hineintragen. Und insofern glaube ich auch schon, dass unsere Arbeit, unsere Inhalte, unsere Medien eben auch einen Einfluss haben. Die Energiepolitik kann auch ja an uns ablesen, wie reagiert die Branche auch auf die eigenen Positionen. Deshalb ist auch unsere Redaktion am Standort Berlin immer weiter gewachsen. Ich habe mal als Einzelkämpfer in Berlin vor knapp 20 Jahren angefangen. Mittlerweile haben wir dort eine Redaktion aus 6 Leuten. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Besonderheit. Ich würde behaupten, wir sind die größte energiepolitische Redaktion. Und da ist natürlich schon klar, dass auch die Branche weiß, Energate ist auch ein Sprachrohr in die Politik.
Energiepolitisch ist ja, ich verfolge das ja aufgrund eures News-Updates jede Woche ein bisschen, ist ja energiepolitisch auch immer ziemlich viel los, beziehungsweise geht's hoch und runter. Wie schafft man es denn dann als Fachmedium, beziehungsweise als Energate, unpolitisch zu bleiben?
Das ist natürlich eine schwierige Herausforderung, weil jeder bei uns tätige Redakteur oder Redakteurin, wir sind ja auch alle Menschen, wir sind möglicherweise auch Wählerinnen und Wähler. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung auch zu bestimmten Themen. Andererseits ist es natürlich auch unsere Aufgabe, uns relativ neutral auch zu verhalten, was letztendlich die Komplexität der Themen vielleicht auch wieder irgendwie ein Stück weit einfach macht, weil wir kriegen Gesetzestexte vorgelegt mit 300, mit 400, vielleicht mit 500 Seiten, eine irre Komplexität. Das ist zwar dann Begleitung der politischen Arbeit, aber es ist gar nicht mehr so sehr, dass wir da parteipolitisch aktiv sind. Auf der anderen Seite hat sich natürlich in Berlin auch einfach eine unheimliche Landschaft an Interessensverbänden, an Organisationen gebildet, mit denen wir im breiten Austausch sind. Also da gibt es keinen Vorrang für bestimmte. Ja, es gibt die großen Energieverbände, BDW, VKU, die erneuerbaren Verbände, die unter dem Dach des BEE sind. Aber es gibt auch viele Einzelverbände, Interessensverbände, mit denen wir auch im Austausch sind. Und wir haben keinen Auftrag, für irgendwas besonders einzutreten. Wir freuen uns, wenn eine Energiewende erfolgreich ist, aber auf allen Ebenen, auf der ökologischen als auch auf der ökonomischen. Da gibt es ja, glaube ich, mehrere Dimensionen, die dabei zu beachten sind. Also insofern glaube ich schon, dass uns das einigermaßen gelingt. Ja, es mag sich mal jemand melden, der sagt, hier hätte ich mir vielleicht nochmal zusätzlich eine andere Berichterstattung gewünscht. Aber das ist dann natürlich für uns auch immer ein super Input, um da vielleicht nochmal einen neuen Aspekt mit aufzugreifen.
Um sich auf die Wahl, auf die Bundestagswahl vorzubereiten am 23. Februar, habt ihr natürlich auch ein Tool entwickelt. Vielleicht lasst uns da kurz drüber sprechen. Es gibt nämlich auch bei euch ein Wahlomat. Wer kann da was drüber sagen?
Ja, wir haben den Energate-Wahlcheck, den wir jetzt schon seit mehreren Jahren zu jeder Wahl immer wieder anbieten, indem wir im Dialog mit den verschiedenen Parteien Positionen zu relevanten Energiethemen herausarbeiten. Da kann ich mal so aus der Werkstatt von Energate berichten. Das war dieses Jahr so schwer wie selten, weil die Parteien mittlerweile auch, ja, unheimlich viele Anfragen haben, weil es unheimlich viele ähnliche Formate vielleicht auch gibt. Und das war gar nicht so einfach, dieses Jahr die Position zu speziellen Fragen herauszufinden. Wir haben natürlich auch eine AfD dabei, die sich oftmals gegenüber klassischen Medien, und da würde ich uns dann tatsächlich in dem Fall dazu zählen, dann gar nicht so auskunftsfreudig ist. Wir haben aber auch tatsächlich KI auch genutzt, unter anderem, um bestimmte Positionen herauszufinden. Wir haben aber natürlich auch die Parteiprogramme, alle öffentlichen Papiere, die zur Verfügung stehen, ausgewertet und so eine Hilfestellung, auch wenn es erstmal eine spielerische Hilfestellung ist, auch für eine Entscheidungsfindung gerade in energiepolitischen Fragen anbieten zu können.
Den Link zu diesem Wahlcheck setzen wir natürlich unten mit in die Beschreibung rein. Wer da mal reingucken will, ist da herzlich eingeladen. Martin, was ist denn so zusammengefasst so die Grundherausforderung für Energate, für ein Fachmedium gerade jetzt bei der Energiewende? Kannst du das nochmal so irgendwie zusammenfassen?
Na, das ist wahrscheinlich nicht nur eine, sondern es ist eine Kombination aus ganz vielen Herausforderungen. Also ich meine, im Prinzip geht es uns ja auch genauso wie der Branche, für die wir schreiben. Auch wir haben es zu tun mit Digitalisierung, mit Druck auch, Digitalisierung voranzutreiben. Auch wir haben die Herausforderung auch uns neu aufzustellen, um die unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten eben unserer Leser zu berücksichtigen und vielleicht auch das ganze Thema Energiewende, was zunehmend komplex wird, wo immer unterschiedlich neue Player auch mit an Bord sind, das greifbar zu machen und hier auch alle Akteure auch besser miteinander zu verbinden. Und insofern sehen wir auch die Rolle von uns als Fachmedium, das hatte Chris auch eingangs schon mal erwähnt, eben nicht nur als die des Informationslieferanten, der einbahnstraßenmäßig Informationen in die Welt hinauspustet, sondern unsere Herausforderung ist, auch einen Rückkanal aufzubauen, beziehungsweise diese Rolle als Informationsanbieter umzugestalten zu einer Rolle als Plattform für Wissen, aber auch für das Thema Austausch und Vernetzung.
Und dazu habt ihr eine neue Unternehmensvision aufgemacht, an der ihr gerade arbeitet und die ihr neu aufstellt. Erzähl mal.
Ja, das ist richtig. Die ist auch noch nicht ganz fertig. Also insofern auch da nur der Schulterblick sozusagen in die Werkstatt. Aber ja, das ist richtig. Also wir beschäftigen uns schon seit längerem mit der Frage, wie wir diese Rolle als Fachmedium neu ausgestalten und wie wir es schaffen, eben zusätzlich zur Informationsvermittlung auch diese Austausch und Vernetzung hinzubekommen. Und dazu ist es natürlich erstmal wichtig, das zu identifizieren, auch als wichtiges Teil unseres Geschäftsmodells zu adressieren. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei. Dann kommt die Technologie eben ins Spiel, dass wir uns Gedanken machen, wie kann man das tatsächlich auch umsetzen. Das ist nicht nur Technologie, das ist natürlich auch Konzeption und eine Idee und tatsächlich auch eine Vision, die dahinter steht. Und eine Vision sollte ja üblicherweise nicht nur 2-3 Jahre weit tragen, sondern vielleicht 5 oder sogar 10 Jahre. Und insofern werden wir uns das Ziel setzen, dass wir es geschafft haben, dann 2030 den Wechsel geschafft zu haben vom Informationsdienstleister zur Plattform für Austausch und Vernetzung. Erste Schritte gehen wir bereits. Also wir haben jetzt seit einigen Wochen auch eine Plattform gestartet für unsere Events, wo man sich anmelden kann für unsere digitalen Talks. Und wir werden auf Grundlage dieser Plattform immer weiter versuchen, eine Community zu bilden und mit dieser Community auch mit Leben zu füllen und weitere Mehrwerte daran zu koppeln.
Ja, vielleicht auch nochmal so als Beispiel für den Wandel kann man ja auch die Geschichte dieses Podcasts nochmal heranziehen. Wir haben ihn gestartet nach der letzten Bundestagswahl und haben gerade da mit verschiedenen Stakeholdern aus den Bereichen Energiewirtschaft, Industrie, Politik, auf die aktuelle Lage geguckt, auf die Herausforderungen, die die neue Bundesregierung dann angehen muss. Wir erinnern uns, das war eine Phase vor der sogenannten Energiekrise. Dann kam die Energiekrise und hat natürlich auch die Arbeit dieser Bundesregierung und das, was die Bundesregierung vorhatte, was die Ampel vorhatte, natürlich einmal komplett auf den Kopf gestellt und hat uns auch in unserem Podcast vor eine völlig neue Herausforderung gestellt, weil wir freitags, wenn der Podcast eigentlich aufgenommen wird, manchmal gar nicht mehr wussten, was war eigentlich am Montag los, weil es einfach eine unheimliche Dichte an neuen Regulierungen, Weichenstellungen, Herausforderungen gab. So sind wir eher in einen internen Dialog gegangen, machen den Podcast seit einer Zeit zwischen den Redaktionskolleginnen und Kollegen, wo wir einfach die Highlights der Woche zusammenfassen, gucken, was war los. Und Martin sagt es aber, wir sind eben dabei, uns auch stetig weiterzuentwickeln und wir sehen auch den Kommunikationsbedarf der Branche, die natürlich auch sich in einem Podcast natürlich äußern möchte, Positionen mit einbringen können möchte. Und das werden wir in unserem Podcast-Angebot sicherlich dann auch wieder abbilden.
Was bedeutet für ein Fachmedium Community?
Also erstmal natürlich hat das was auch mit Bindung zu tun, mit Bindung von Leserinnen und Leser an unser Medium. Aber das Ziel ist ja auch, dass wir eben, wie ich es gerade sagte, nicht nur Dienstleister sind für diese Community. Wir liefern Infos an Leserinnen und Leser, sondern auch, dass unsere Rolle nicht mehr die des Infolieferanten ausschließlich ist, sondern dass unsere Rolle auch die der Plattform ist, auf der sich unsere Leserinnen und Leser untereinander vernetzen können, auf der sie Kooperationspartner finden, auf der sie Kunden finden, auf der sie Dienstleister finden beispielsweise, die sie benötigen. Und das ist tatsächlich unsere Idee davon, dass unsere Rolle auch die des Vermittlers wird, möglicherweise des Plattformbetreibers, und dass ein Austausch und eine Vernetzung unserer Leser untereinander möglich ist. Denn das ist tatsächlich, glaube ich, auch im Zuge der komplexen Herausforderungen, die Energiewende mit sich bringt, enorm wichtig, dass man Wissen auch teilt, austauscht, dass man, weiß ich nicht, Best-Practice-Beispiele auch findet, dass man daraus lernt, ohne die Fehler selber machen zu müssen, dass ich gucken kann, was macht der andere, was macht der richtig, was macht der falsch, wen kann ich finden, welche Dienstleister gibt es überhaupt am Markt. Das hat ja auch viel mit Transparenz schaffen zu tun, und ich glaube, das ist auch quasi ein No-Brainer, dass das nur, wenn ich auch einen transparenten Markt habe, dass ich dann auch effizient funktionierenden Markt habe, und dazu können wir ja versuchen, unseren Teil beizutragen.
Aus redaktioneller Sicht heißt Community für uns auch einfach Teil dieser Branche zu sein, als geschätzter Ansprechpartner nach außen auftreten zu können, vor Ort zu sein, mit den Menschen im Dialog und im Austausch zu sein, die Menschen der Branche zu kennen, sich auszukennen, zu erfahren, was die Menschen bewegt. Das ist für uns auch ein Verständnis von Community.
Ich bin gespannt, wie sich eure Vision weiterentwickelt, wie sich Fachmedien weiter aufstellen müssen. in der Energiewende. Euch beiden danke ich ganz herzlich fürs Gespräch heute und für die Informationen. Ich wünsche euch da viel Erfolg und hier auf der Messe erstmal gute Gespräche. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Andreas, für die Moderation heute. Vielen Dank, dass wir heute bei dir zu Gast in unserem eigenen Podcast sein durften.
Vielen Dank und tschüss, Andreas.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.